Deutschlandfunk, Medias Res.
Heute mit Bettina Köster. Schön, dass Sie dabei sind beim Blick in die Medienwelt. Die Medienwellen schlugen gestern hoch, nachdem ein 20-minütiges Gespräch mit dem russischen Botschafter in den Informationen am Morgen ausgestrahlt worden war. Von der Taz bis zum Kölner Stadtanzeiger hagelte es Kritik an der Gesprächsführung des Kollegen Moritz Küpper und dass man dem Botschafter überhaupt so viel Sendezeit zur Verfügung gestellt hat. Eine Lüge folgt der nächsten, heißt es da, und es wird von einer Propagandalawine gesprochen. Zu der Kritik hat sich Moritz Küpper schon gestern in unserem Podcast Der Tag geäußert. Wir wollen heute in Medias Res noch mal ein bisschen schauen, wie eigentlich die Redaktion mit diesen Vorwürfen umgeht. Friedbert Meurer, Abteilungsleiter Aktuelles. Friedbert, habt ihr in der Redaktion eigentlich vorab lange darüber diskutiert, ob ihr den russischen Botschafter überhaupt interviewt?
Wir haben darüber diskutiert. Ich habe das natürlich mit der Chefredakteurin Birgit van Zien besprochen. Ich habe mit Moritz Küpper darüber gesprochen. Und ehrlich gesagt, über das Ob gab es eigentlich keine Sekunde einen Zweifel, dass wir das machen, weil wir glaubten, dass das journalistisch sinnvoll ist.
Und über das Wie, also Moritz Küpper war ja in der Botschaft.
Das halte ich aber nicht für so ungewöhnlich, dass Interviews bei einem Ministerpräsidenten der Staatskanzlei stattfinden. Beim Bundeskanzler Interview der Woche findet im Bundeskanzleramt statt. Es gab von der russischen Seite keine Bedingungen der Gestalt, sprech das nicht an, frag das nicht an, wir möchten die Fragen vorher alle mit 10-fachen Durchschlag haben, darauf hätten wir uns nicht eingelassen. Es in der Botschaft zu machen, fand ich nicht ungewöhnlich und das ist fast normal.
20 Minuten sind aber ungewöhnlich in den Informationen am Morgen, warum so lang?
20 Minuten deswegen, weil es eine Aufzeichnung war, wenn es live gewesen wäre. 7.30 Uhr ist Schluss mit dem 7.15 Uhr Interview, dann wäre nach 13, 14 Minuten Schluss gewesen. So war es eine Aufzeichnung mit der Absicht, es ein bisschen runterzukürzen auf 13 Minuten. Dann hatte Moritz die Idee gehabt, die fanden wir nachvollziehbar, dann stellen wir doch das ganze Ding 21 Minuten online und senden sozusagen einen Director's Cut um 7.15 Uhr.
Der Botschafter fährt ihn ja schon ziemlich am Anfang ziemlich an. Da hören wir noch mal kurz rein.
Das Land befindet sich im Krieg. Und
entweder Sie unterbrechen mich oder ich beantworte Ihre Fragen, Herr Dr. Küpper. Denn Sie kommen zu mir, um mit mir ein Interview zu machen.
Natürlich, ich versuche aber nur zu verstehen.
Das bedeutet, dass Sie Ihre Fragen von mir beantwortet hören möchten.
Danach entsteht so ein bisschen der Eindruck, dass Moritz Küpper den Gesprächspartner vor allem nicht verärgern möchte, heißt es in der Kritik. Und es heißt dort auch, dass er dem Gespräch inhaltlich nicht gewachsen gewesen sei, also keine Fakten entgegenhalten konnte. Wie sind Sie mit diesem Vorwurf der Presse umgegangen jetzt in der Redaktion?
Also wir sind dabei, im Moment das alles zu lesen. Wir haben in der Redaktion anschließend diskutiert. Wir haben in der großen 9:30 Schaltkonferenz, wo ja quasi das ganze Haus zusammengeschaltet ist, darüber geredet. Und wir werden auch intern nochmal über die Interviewführung reden. Moritz Küpper hatte die Linie gehabt von Anfang an und bei der blieb er auch nach dieser Sequenz, die ihr gerade eingespielt habt, mit der Aufforderung des Botschafters. Jetzt lassen Sie mich mal ausreden. Er blieb bei der Linie. Wir möchten wissen, wie steht die russische Seite zu möglichen Verhandlungen und Gesprächen. Im Nachhinein würde ich schon sagen, und das diskutieren wir natürlich auch, das eine ist, was unsere Intention gewesen ist, abzuklopfen, gibt es da irgendeinen neuen Sachstand? Und es gab ein paar interessante Aussagen, was er über Deutschland gesagt hat, dass Deutschland nicht der Kriegsgegner ist. Und man da vom Botschafter hörte, ja, Deutschland will man ein bisschen aus der Phalanx herausholen, will dann eine besondere Beziehung mit Deutschland wieder ausgraben. Aber dass wir doch vielleicht unterschätzt haben, die Reaktion des Publikums, die vielleicht an einer Stelle, zwei Stellen, drei Stellen doch mal ein noch deutlicheren Hinweis erwartet hätte, Es wurde natürlich gesagt, dass der Einmarsch die Eskalation betrieben hat, dass es eine UNO-Resolution gibt, die das verurteilt. Aber da eine heftigere Ansage noch zu machen, hätte den Erwartungen ersprochen. Aber ich glaube, dann hätte die Gefahr bestanden, dass es ein Scharmützel gegeben hätte und es hätte von dem Punkt abgebracht, was haben denn die Russen anzubieten und was gedenken sie zu tun.
Wäre es nicht trotzdem sinnvoll vielleicht gewesen, wenn man direkt ein einordnendes Gespräch und auch einen Faktencheck hinterhergeschaltet hätte hinter dieses Interview?
Wir haben das ja dann gemacht für die Mittagssendung. Da gab es dann ein Gespräch mit Gesine Dornblüt, Buchautorin, Expertin, frühere Moskau-Korrespondentin bei uns sehr häufig im Programm, die sich bestimmte Sachen herausgepickt hat. Dieses berühmte Istanbuler Abkommen, die angebliche Behauptung, da hätte Boris Johnson interveniert, dass die Ukraine bloß keinen Frieden machen. Alles Quatsch. Es war anders. Butscha war der Grund, dass damals nicht weiter verhandelt worden ist. Tja, hätten wir es direkt hinterher machen sollen. Ich halte unser Publikum morgens 550.000, die um 7.15 Uhr hören, durchaus für mündig und gut informiert und reflektiert, um zu wissen, wer da gerade sitzt und warum diese Person gerade was sagt. Das Interview findet nicht in einem Vakuum statt. Wir haben schon 10.000 Mal morgens gerade in den Informationen am Morgen berichtet über die Kriegsverbrechen der russischen Seite. Das ist ausführlichst allen Hörerinnen und Hörern im Kopf präsent. Ich vielleicht höre das sehr professionell. Ich weiß um die Rolle dieses Mannes und ich achte dann genau darauf, fast schon ein bisschen im Stil der aus der Mode geratenen Kreml-Astrologie hat er eine Message für uns.
Dankeschön, dass wir einen kleinen Einblick bekommen haben hinter die Kulissen sozusagen der aktuellen Redaktion. Danke, Friedbert Maurer.
Dankeschön.
Ich habe das Gespräch mit Friedbert Maurer, dem Abteilungsleiter Aktuelles, hier im Deutschlandfunk vor gut einer Stunde aufgezeichnet.
Herzlich willkommen zu etwas Neuem, denn wir wollen versuchen, politisch etwas anders zu diskutieren, als Sie es vielleicht im Fernsehen gewohnt sind. Und unser Thema heute ist eines, das Deutschland wirklich bewegt in letzter Zeit. Nämlich, wir wollen wissen, ist die AfD eigentlich ein Problem für die Demokratie?
Moderierte Ingo Zamperoni am Montagabend im Ersten. In der neuen Politikshow sollen sich 100 Menschen aus der Gesellschaft positionieren zu brisanten Themen. Seit dieser ersten Sendung über die AfD ist eine breite Debatte ausgebrochen in sozialen Medien und auch in der Medienberichterstattung. Nicht wegen der Frage an sich, sondern wegen des Vorwurfs, die ARD hätte für das Format Schauspieler engagiert. Zum Beispiel ein Mann, der in der Sendung sagt, die AfD sei ein Wolf im Schafspelz. Für diesen Vorwurf gibt es keine Belege. Trotzdem ist überall zu hören und zu lesen. Annika Schneider war lange bei uns hier in der Medias Res Redaktion und ist jetzt Redakteurin beim Medienkritikportal Übermedien. Sie begrüße ich jetzt. Hallo Annika.
Hallo.
Erstmal vielleicht noch mal zur Sendung selbst. Die Sendung am Montagabend ist ja so ein ganz neues Konzept. Was will die ARD denn damit?
Also ganz neu ist es nicht. Es wurde schon mal gemacht letztes Jahr. Da lief es dann aber nur beim WDR und NDR. Und jetzt das erste Mal dann im ARD-Hauptprogramm im Ersten. Die 100, was Deutschland bewegt, heißt diese Sendung ja. Die ARD nennt das eine Politshow. Und da gibt es dann eben immer diese eine Hauptfrage. Und diese 100 Menschen im Studio, die du schon erwähnt hast, die sind dann eingeladen, sich wie auf so einem riesengroßen Spielfeld zu positionieren. Auf einer Skala zwischen Ja und Nein. Je nachdem, wie gefährlich oder problematisch sie die AfD finden und dann werden Argumente vorgetragen. Die Menschen können sich dann im Raum bewegen, werden vom Moderator von Ingo Zamperoni dann auch immer wieder befragt, ob sie ihre Meinung geändert haben, wie die Argumente sie beeinflusst haben. Ja, und die Idee ist, eine Debatte abzubilden mit verschiedenen Argumenten und vor allem eben mit verschiedenen authentischen Stimmen aus der Bevölkerung, die möglichst bunt gemischt sind.
Und von wem kommt nun der Vorwurf, die ARD hätte in der Sendung Schauspieler eingesetzt?
Also aufgetaucht ist es vor allem erstmal in sozialen Medien, vor allem auf der Plattform X, die ja mal Twitter hieß. Da hat es unter anderem die AfD-Politikerin Alice Weidel verbreitet. Auch der Rechtsextremist Martin Sellner hat sich dazu geäußert. Dann ist das Portal News von Julian Reichelt auch mit dabei gewesen, dem ehemaligen Bildchef. Das hat dazu diverse Artikel veröffentlicht, viele andere dann auch. Und sie alle unterstellen eben der ARD, sie hätten einen oder mehrere Menschen bezahlt, die sich dann in dieser Sendung gegen die AfD äußern. Und da geht es vor allem um einen Mann, der in der Sendung ganz zum Schluss zu Wort gekommen ist und der eben gesagt hat, du hast es eben gesagt, die AfD wäre ein Wolf im Schafspelz. Das ist ein 54-Jähriger aus Kaiserslautern, eigentlich gelernter Bürokaufmann. Und als Hobby tritt er aber gerne als Komparse auf in Fernsehformaten. Zum Beispiel war er schon mal im Tatort dabei. Ja, und jetzt ziehen da eben rechtspopulistische und rechtsextreme Stimmen diesen Kurzschluss. Der Mann ist Schauspieler, also muss ihn die ARD dafür bezahlt haben, sich jetzt hier zu äußern, und zwar gegen die AfD in der Sendung.
Und was ist dran an diesen Vorwürfen?
Ja, da ist nach allem, was man weiß, nichts dran, denn es gibt absolut keine Belege. Also die Redaktion beim NDR, die für die Sendung verantwortlich ist, mit der konnte ich sprechen, die sagt, nein, es wurde niemand, der dort teilgenommen hat, bezahlt. Und ich habe auch mit dem Mann selber gesprochen, um den es geht. Und auch er sagt, er hat keine Gage bekommen. Es hat auch kein Drehbuch gegeben, kein Text, keine Vorlage. Er hat ganz frei gesprochen, hat seine Meinung da geäußert. Das heißt, ja, es stimmt, dieser Mann war schon in anderen Fernsehformaten zu sehen, auch gegen Bezahlung, aber bei der ARD-Sendung war er als Privatperson. Und die Redaktion hat mir auch gesagt, es ist ja auch okay, wir schließen niemanden aus, nur weil die Person als Hobby eben auch Kleindarsteller ist, darf sie trotzdem mitmachen.
Und wenn diese Vorwürfe jetzt alle falsch sind, so wie du das beschrieben hast, warum reden trotzdem alle drüber?
Ja, das ist ein Paradebeispiel dafür, wie Rechtspopulisten und Rechtsextreme ihre Erzählungen verbreiten. Denn man kann das ja nochmal festhalten. Es gibt eine Behauptung, es gibt keinen Beleg für diese Behauptung. Und jetzt reden wirklich alle drüber. Die meisten großen Medien haben berichtet, ob das jetzt die Süddeutsche ist, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, der Spiegel. Und in den Artikeln steht dann zwar immer auch, dass der NDR den Vorwurf dementiert, aber diese Geschichte ist erstmal in der Welt. Und es redet keiner mehr über die eigentliche Sendung, wo ja zum Beispiel eine große Mehrheit der Teilnehmenden auch gesagt hat, sie finden die AfD rassistisch und ausgrenzend. Das haben auch Teilnehmende gesagt, die die AfD sonst nicht so kritisch sehen. Aber all das ist jetzt überhaupt nicht mehr Thema. Das war also ein erfolgreiches Ablenkungsmanöver für die Akteure, die diese Geschichte verbreitet haben. Und letztendlich haben ja auch wir jetzt nochmal drüber gesprochen. Und das ist übrigens besonders schlimm für den Mann selbst, diesen Komparsen, diesen Hobby-Schauspieler, denn der hat mir erzählt, er hat jetzt seit Montagabend schon über 100 Nachrichten mit Drohungen und auch wüsten Beschimpfungen bekommen. Und ja, für ihn ist es völlig unverständlich, denn er sagt, er hat einfach nur öffentlich seine Meinung gesagt und zu der steht er auch.
Danke, Annika Schneider, dass du uns das aufgeschlüsselt hast, diese Debatte um die neue Sendung, die am Montagabend, die Politikshow, die gelaufen ist. Annika Schneider war das, die jetzt Redakteurin ist beim Medienkritikportal über Medien. Für viele Eltern und Pädagogen sind sie ein Dorn im Auge. Instagram, Snapchat, TikTok und Co. Sie absorbieren oft die ganze Aufmerksamkeit vieler Kinder und Jugendlicher, denn die lassen sich meist gern in den Bann der schnellen Bilder und Chats ziehen. Einige WissenschaftlerInnen warnen sogar immer wieder vor der hohen Suchtgefährdung der sozialen Netzwerke und an vielen Schulen ist Mobbing via Smartphone-Bildschirm an der Tagesordnung. Medienkompetenz ist oft das Zauberwort und die soll junge Menschen in die Lage versetzen, mehr Selbstverantwortung zu übernehmen. Dem australischen Premier Anthony Albanese ist das aber nicht genug. Er will mehr Kontrolle und sprach die Zielgruppe direkt an.
I know you're worried about the impact social media can have on young children, and so am I. Australiens Premier Anthony Albanese hat Sinn für Humor, denn die Nachricht, seine Regierung plane ein noch zu bestimmendes Mindestalter für die Nutzung sozialer Medien, verbreitete er ausgerechnet über Instagram. Ich möchte, dass Kinder eine Kindheit haben, weg von ihren Telefonen, rauf auf den Sportplatz. Sie sollen echte Erfahrungen mit echten Freunden haben. Im Bundesstaat Südaustralien ist man schon weiter. Dort sollen Kinder Online-Netzwerke wie Facebook, Instagram, TikTok oder Snapchat künftig erst ab 14 Jahren nutzen dürfen.
Social media addiction is actually doing children great harm that can be long lasting, particularly when it comes to their mental health.
Die Abhängigkeit von sozialen Medien schadet langfristig vor allem der geistigen Gesundheit unserer Kinder, sagt Peter Malinauskas, der Premier Südaustraliens. Wir wollen die Online-Plattformen in die Pflicht nehmen, die von dieser Sucht profitieren.
Putting an obligation upon social media services and platforms, allowing their addiction to take hold.
Soziale Medien hätten auch eine soziale Verantwortung, heißt es im Gesetzesentwurf der südaustralischen Regierung. Der frühere Richter Robert French hat daran mitgearbeitet. Solange Eltern die Nutzung sozialer Medien nicht ausdrücklich erlaubten, meint er, müssten die Online-Anbieter verhindern, dass Kinder ungehindert Zugriff hätten.
The provider of social media has a duty of care to take all reasonable steps.
Netzwerkbetreiber haben eine Sorgfaltspflicht, die durch Stichproben immer wieder überprüft werden soll. Bei Zuwiderhandlung gibt es hohe Geldstrafen. Die Behörden müssen Schritt halten, weil sich die Landschaft der sozialen Medien so schnell verändert.
Because the whole landscape of social media services keeps changing.
Wie aber soll eine Altersgrenze technisch umgesetzt und kontrolliert werden? Die australische Regierung prüft einfache Altersabfragen bis hin zu komplexen Verifikationssystemen. Datenschützer aber und Jugendliche selbst warnen vor den Risiken.
I just don't think it's practical. When you think about the amount of, I guess, technology that would have to be brought in and Face ID or whatever.
Ich halte davon überhaupt nichts. Um das effektiv umzusetzen, bräuchte es schon Technologie wie Gesichtserkennung, kritisiert der 15-jährige Leo Pulisi. Wo bleibt da der Schutz der Privatsphäre? Aber egal, womit sie uns auch aussperren wollen, ein Teenager wie ich wird leicht einen anderen Weg finden.
I can guarantee you, as a teenager myself, that will not be effective and that is very, very easy to get around.
Experten streiten sich um Sinn und Unsinn des Vorhabens. Elternverbände sehen Mütter und Väter in der Pflicht. Medienprofessorin Catherine Jeffrey von der Universität Sydney aber hält soziale Medien für einen unvermeidbaren Teil des Lebens junger Menschen.
Of course, we do know that social media does come with some risks.
Wir wissen, dass soziale Medien Risiken bergen, aber auch ein Verbot kann schädlich sein, indem es junge Menschen von einer sinnvollen, gesunden Teilhabe an der sozialen Medienwelt ausschließt und verhindert, dass sie ihre Online-Kompetenz entwickeln können. Jugendschutz 2.0 oder ein übergriffiger Staat. Das Mindestalter zur Nutzung sozialer Medien soll bis Jahresende australienweit in Kraft treten. Jugendpsychologe Justin Coulson ist vorsichtig optimistisch, solange das Verbot nicht einfach ausgebremst würde. Egal welches Gesetz, es gibt immer jemanden, der es umgeht. Aber ein sorgfältiger Entwurf kann helfen, unsere jungen Leute besser zu schützen, wenn sie TikTok oder Snapchat nutzen.
I think we can do tremendous good in helping our young people to be safer about being on TikTok or Snapchat.
Andreas Stummer berichtete aus Australien über das Für und Wider des geplanten Mindestalters für soziale Netzwerke Down Under. Und wie sieht es im Moment genau aus bei uns? Welche Altersbeschränkungen gibt es bei TikTok und Co.? Und wie werden die eingehalten? Darüber habe ich mit Dr. Irene Schulz gesprochen. Sie ist Mediencoach für die bundesweite medienpädagogische Initiative Schau hin. Und ich habe sie gefragt, wie derzeit die Altersbeschränkungen in den populären sozialen Netzwerken in Deutschland aussehen.
Ja, die Altersbeschränkungen, die Sie jetzt genannt haben, die belaufen sich alle auf 13 Jahre. Also Instagram, TikTok, Snapchat sagen offiziellerweise, unsere Plattformen sind offiziell geöffnet und freigegeben für 13 Jahre oder Kinder ab 13 Jahre. Und da tut sich eigentlich schon eine große Schere auf, wenn man sich anschaut, was sozusagen die Interessen oder auch die Entwicklungsfragen sind. die Kinder im jüngeren Alter auch schon umtreiben und was dann jeweils auf den Social-Media-Plattformen möglich ist und angeboten wird, dann ist da eben eine große Begeisterung auch schon bei den Jüngeren vorhanden. Und wir wissen ja auch aus Untersuchungen, dass die Hälfte aller Kinder, die unter 13 sind, auch in diesen Plattformen unterwegs sind. Und das ist eben sozusagen erzieherisch eine große Herausforderung.
Wie einfach ist es denn, sich zum Beispiel auch so einen Fake-Account anzulegen? Also wenn man jetzt 9 Jahre ist und sich dann 13 macht?
Also bisher war das, sage ich mal, extrem einfach, indem man einfach bei der Profilanmeldung sich sozusagen ein Wunschgeburtsdatum gegeben hat. Das ist jetzt tatsächlich mit den Neuerungen, die es zumindest bei Instagram geben wird, zukünftig auch in Europa nächstes Jahr, möglicherweise ein bisschen schwieriger. Und das ist das, was wir aus pädagogischer Perspektive eigentlich auch immer angemerkt haben, dass es durchaus richtig und wichtig ist zu sagen, wir haben ein Mindestalter, aber eben die Frage der Altersverifikation, also wirklich Hürden zu schaffen, bisher von Anbieterseite eigentlich gar nicht vorhanden war.
Diese sogenannten Teen-Konten, wie Instagram die nennt, die beinhalten ja, dass Jugendliche unter 16 Jahren die Zustimmung der Eltern brauchen. Aber Sie haben ja selber eben schon gesagt, das ist schwierig zu kontrollieren. Wie sollen das aussehen?
Also alle Konten von Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren werden sozusagen automatisch jetzt in diese Kategorie geschoben. Und damit verbunden sind bestimmte Einschränkungen. Also fremde Personen können nicht mehr einfach Kontakt aufnehmen. Es gibt Zeitlimits, es gibt Limitierungen bei den Inhalten. Also problematische, verstörende Inhalte werden von vornherein ausgeblendet. Und um diese Einschränkungen zu umgehen, braucht sozusagen die Zustimmung der Eltern. Und so ein Tool, was da greift, ist diese sogenannte Elternaufsicht. Also Eltern müssen das sozusagen freigeben. Was nach wie vor eben relativ unklar noch ist, mit welchem Alter sich Kinder eben, also was wir gerade besprochen haben, dieses Wunschgeburtsdatum, das ist jetzt nicht so geregelt, dass man da, sage ich mal, einen Personalausweis angeben müsste oder irgendwelche wirklich verifizierenden Daten dahinter legt. Aber Instagram überlegt zum Beispiel an einer künstlichen Intelligenz, die eingesetzt werden soll, um aufzuspüren, wer da mit falschem Alter unterwegs ist. Das wäre ja ein Schritt.
Es soll dabei ja auch so eine Sperre für sensible Inhalte geben bei diesen Teen-Konten, also dass Gewaltdarstellungen oder Selbstverletzungen nicht mehr angeschaut werden können. Aber wie man ja Teenager kennt, die wissen ja auch sowas zu umgehen, oder?
Also grundsätzlich kann man sagen, dass alles, was wir machen in der Medienerziehung mit technischen Tools, Grenzen da findet, wo die Technikkompetenz der Kids sozusagen anwächst. Ne? Also ich finde, für die jüngeren Kinder ist das immer wichtig und gut und richtig, wenn Familien Beschränkungen technischerweise einsetzen. Also ob das zu Hause an der Fritzbox am Router eingestellt wird oder ob man da extra Bildschirm-Apps nutzt oder eben jetzt auch hier diese Möglichkeiten nutzt. Erstmal zu sagen, da passieren Sachen, die sind nicht gut für dich und wir haben Sorge für dich zu tragen, dass es dir gut geht, auch online. Also ich finde immer gut, wenn Eltern auch transparent machen, warum man was begrenzt. Wir machen das hier nicht, weil wir unsere Kinder jeden Tag ärgern wollen, sondern weil wir eben Sorge tragen, dass es denen gut geht. Also sowas kann man schon gut besprechen. Und je älter aber Kinder werden und nachher Jugendliche, und so ist es ja jetzt hier auch so, ab 16, 17 Jahre wird auch mehr Verantwortung in die Hände der Heranwachsenden gegeben. Und dann ist eigentlich da auch, finde ich, immer schon ein größeres Selbstbewusstsein und Vertrauen da zu sagen, nee, also was mir hier angezeigt wird, das möchte ich nicht. Und dann gibt es ja auch in den Plattformen Möglichkeiten zu blockieren oder auszugrenzen. Grenzen oder zu melden.
Aber ist es nicht gerade so, dass wenn etwas verboten ist, das kennt man ja nun auch aus der Teenagerzeit, dass das dann nochmal einen besonderen Reiz auch gerade ausmacht?
Auf jeden Fall. Also letztlich Grenzen zu überschreiten, Grenzen zu testen, wie weit kann ich gehen, was traue ich mich, das hat es schon immer in der Jugendzeit gegeben. Und wir alle werden uns zurückerinnern können, egal welche Generation wir sind, dass wir Dinge gemacht haben, die unsere Eltern vielleicht auch bis heute nicht wissen. Also sprich, das gehört ein Stück weit in diese Entwicklungsphase hinein, aber sowas hat ja immer auch Grenzen, wo es wirklich bedrohlich wird für Gesundheit und gutes Wohlbefinden von Kindern. Und sowas erleben wir ja durchaus durch diese TikTok-Challenges sozusagen. Also sprich, auch hier ist es eigentlich ein Kompromiss. Wir werden als Eltern nie alles erfahren. Wir werden unsere Kinder nicht immer komplett beschützen können. Es geht eher darum, sage ich mal, grundsätzlich mit technischen und erzieherischen Möglichkeiten gute Rahmenbedingungen zu schaffen.
Sagt Dr. Irene Schulz zu den sogenannten Teen-Konten von Instagram, die geplant sind. Sie ist Mediencoach für die bundesweite medienpädagogische Initiative Schau hin. Jetzt geht's gleich weiter mit dem Büchermarkt, unter anderem mit einem Gespräch über Poesie aus Quebec. Für Medias Res verabschiedet sich Bettina Köster.